International hört ihr heute Mumia Abu-Jamal. Was bedeutet die jüngste juristische Entscheidung in Pennsylvania für seine Freiheit? Ein Interview mit Michael Schiffmann vom bundesweiten Free Mumia Net, geführt von Radioaktiv Berlin.
Auf Radioaktiv Berlin berichten wir seit vielen Jahren über das Schicksal des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Er sitzt seit 1981 für einen untergeschobenen Mord in Haft und auch nach beinahe 40 Jahren gibt es immer noch keinen Durchbruch auf der juristischen Front. Im Gegenteil, es wird gemauert, was das Zeug hält, zumindest von der Justiz. Letzte Woche ist da eine einschneidende Entscheidung gefallen. Wir haben jetzt am Telefon Michael Schiffmann. Hallo Michael.
Hallo.
Michael arbeitet im bundesweiten Free Mumia Netzwerk und er wird uns jetzt mal erklären, was da vergangene Woche für eine Gerichtsentscheidung im US-Bundesstaat Pennsylvania ergangen ist. Bitte, Michael.
Mumia hatte bis Anfang letzter Woche zwei Anträge beim Superior Court of Pennsylvania vorliegen. Bei dem einen Antrag ging es darum, das ist ein sogenannter Post-Conviction-Relief-Antrag, und es ging darum, bestimmte Dinge, die bei seinem ursprünglichen Verfahren falsch gelaufen waren, zurück an das Prozessgericht zu verweisen. Und es gab noch einen zweiten Antrag, wo es um neu gefundenes Beweismaterial ging. Und dieser erste Antrag um die Wiederherstellung seiner Post-Conviction-Relief-Rechte ging, der ist abgelehnt worden. Und das war also schon ein Rückschlag, weil es dort um einige sehr wichtige Dinge ging.
Genau das würde ich gerne nochmal nachfragen. Worum ging es denn da? Im Prinzip ging es doch eigentlich um ein Revisionsverfahren seines alten Falls, oder?
Ja, also im Prinzip hätte alles wieder aufgerollt werden können, was er im Lauf des gesamten Post-Conviction-Relief-Verfahrens vorgebracht hat, von 1995 bis 2009. Aber es hat sich auf drei Punkte konzentriert. Der eine Punkt war, dass sein Anwalt im Prozess bestimmte Dinge nicht getan hat, die er hätte tun müssen. Das heißt, er hätte die Glaubwürdigkeit eines der zentralen Zeugen, eines Taxifahrers, der behauptet hat, er hätte gesehen, wie Mumia den Mord begeht, dessen Glaubwürdigkeit hätte er in Frage stellen müssen, weil dieser Taxifahrer aus bewährungsfrei war und ohne Führerschein Taxi gefahren ist. Im zweiten Punkt ging es um eine Hauptbelastungszeugin, die auch gesagt hat, sie hätte Mumia den Mord begehen sehen, die aber einer Mitgefängnisinsassin gestanden hatte, dass das alles gelogen war und dass die Aussage auf Begünstigung und Bestechung und Bedrohung beruht hat. Und der dritte Punkt war der berühmte Batson-Punkt, wo es darum geht, dass der Staatsanwalt bei der Auswahl der Geschworenen systematisch Schwarze aus der Jury rausgedrängt hat. Das sind also alles sehr wichtige Punkte und bei jedem Einzelnen.
Ich würde da gerne nochmal nachhaken, wenn es okay ist.
Ja, gerne.
Punkt 1, der Taxifahrer heißt Robert Schobert.
Ja.
Er war auf Bewährung, er fuhr ohne Führerschein Taxi, das hast du gesagt, aber das Problem war ja noch größer. Er war, wie es zumindest auf Tatortzeugen Fotos aussieht, nicht einmal am Tatort. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen deutlicher machen, wenn du das Beispiel aufgreifst, wie in USA Prozesse gegen in politischer Repression geführt werden.
Ja, gerne. Ne? Und es ist nicht nur im Rahmen von politischer Repression so, sondern es sind in Philadelphia und anderswo viele Prozesse so geführt worden, dass die Polizei einfach einen Verdächtigen festgenagelt hat und dann sich eben darauf festgelegt hat, zu sagen, du warst. Egal, was die Beweise sind, wir bleiben jetzt bei dem, was wir von Anfang an gesagt haben. Und dann haben sie die Sache so zurechtgefälscht, dass es für die Jury so aussah, als sei der Mann oder die Frau schuldig. Und so war es eben auch hier. Dieser Taxifahrer, der gesagt hat, ich stand in unmittelbarer Nähe und habe also gesehen, wie Mumia den Polizist regelrecht abgeknallt hat. Wie wir aus einer Menge von Beweismaterial und mittlerweile auch von Fotos wissen, stand er gar nicht dort. Er war zwar in der Nähe des Tatorts, aber er stand in einer ganz anderen Straße und blickte in eine ganz andere Richtung. Mit anderen Worten, er hat zwar gehört, dass dort was passiert ist, aber als er sich umgedreht hat, war alles schon vorbei. Er hat die Tötung des Polizisten gar nicht, wie er vor Gericht behauptet hat, selbst gesehen. Mhm. Und dann hat er eben bei der Polizei eine Aussage gemacht, von der er geglaubt hat, dass es das ist, was sie hören wollen.
Wir werden nachher nochmal auf Robert Schobert zurückkommen, denn es gibt ja auch aktuelle neue Beweise, in denen sein Verhalten wichtig wird. Lass uns nochmal weiter durchgehen. Du erwähntest eine weitere Hauptbelastungszeugen, die privat sozusagen gestanden hat, dass sie eine erfundene Geschichte erzählt hat. Ich gehe davon aus, dass du die Zeugin Cynthia White meinst, oder?
Ja.
Kannst du also nochmal genauer ihren Hintergrund in diesem Verfahren erklären?
Bei ihr ist es eigentlich noch krasser, wenn man sich das Beweismaterial anguckt, den sicheren Schluss ziehen kann, dass sie überhaupt nicht da war. Das heißt, sie hat noch nicht mal was gehört. Die Polizei hat sie in Tatortnähe aufgegabelt und hat sie dann quasi gezwungen, irgendwas zu sagen. Das hat man auch daran gesehen, dass sie große Probleme hatte, überhaupt konsistente Aussagen zu machen. Also im Prozess hat sie mal das eine gesagt, mal das andere, weil sie es eben in Wirklichkeit überhaupt nicht gesehen hatte. Und der Hintergrund bei ihr ist, der absurde Tatbestand, dass Prostitution zu dem Zeitpunkt in Pennsylvania und auch in Massachusetts und anderen Staaten, wo sie gearbeitet hat, unter Strafe stand. Das heißt, die Prostituierte oder der Prostituierte waren dann diejenigen, die bestraft wurden und die Strafverfahren anhängig hatten. Sie war bis zum Zeitpunkt von der Tötung von dem Polizisten schon 36 Mal festgenommen worden und hatte mehrere Verfahren anhängig. Und im Rahmen der sogenannten Ermittlungen ist sie nochmal zweimal festgenommen worden. Und jedes Mal, wo sie festgenommen wurde, hat sie ihre Aussagen mehr auf das eingetunt, was die Polizei von ihr hören wollte und was auch andere sogenannte Belastungszeugen gesagt haben. Das heißt, man hat diese Aussagen ganz klar gefaked und erpresst. Und das Bemerkenswerte ist, dass nachdem sie dann zum 38. Mal festgenommen worden war und ihre Aussage gemacht hatte, dass sie dann in den nächsten paar Monaten das erste Mal seit anderthalb Jahren, also seit sie diese Tätigkeit aufgenommen hat, dass sie von der Polizei unbelästigt arbeiten konnte.
I should leave the job behind.
Ja, also es ist ganz eindeutig, hier waren vulnerable Menschen, die zu Zeugenaussagen gezwungen wurden, weil sie ansonsten eigene Repressalien hatten bei Robert Schobert. Ich habe mal Hintergründe dazu für Hörerinnen und Hörer, die das genauer interessiert. Es gibt ein sehr interessantes Buch von J. Patrick O'Connor, das ist ein Kriminologe, der hat diesen juristischen Fall Mumia Abu-Jamals dahingehend untersucht, dass er sich die Polizeiakten und die Gerichtstranskriptionen genauer angeschaut hat. Cynthia White hat ihre Aussage 4-mal geändert und von der 1. bis zur 4. Aussage, die dann im Gericht wiederholt wurde, das sind meilenweite Unterschiede in dem, was sie sagt.
Absolut, absolut.
Also wer sich mit sowas mal genauer beschäftigen will, Framing and Execution von J. Patrick O'Connor. Wir könnten noch über den Batson-Issue sprechen. Das ist juristisch so definiert, das ist ein Präzedenzfall aus den 1980er Jahren von einem damals Angeklagten namens Batson, der deutlich gemacht hatte, wenn auch nur ein einziger Juror oder Jurorin, die potenziell in einer Jury sitzen könnte, aufgrund ihrer Herkunft ausgeschlossen wird, dass das ein rassistischer Vorfall ist, der automatisch zu einer Neuverhandlung des Verfahrens führen müsste. Das ist 1986, wenn ich mich richtig erinnere, vom US Supreme Court. Vom US Supreme Court als Präzedenzrecht eingeführt worden. Was ist denn in Mumias Fall bei der Juryauswahl passiert?
Ja, also sehr wichtig ist, dass 1986 der Supreme Court auch gesagt hat, diese Entscheidung gilt rückwirkend, also nicht erst ab 1986, sondern rückwirkend. Das heißt, es betrifft auch Mumias Verfahren von 1982. Was ist passiert? Es ging bei Batson um eine spezielle Sache bei der Juryauswahl. Sowohl die Verteidigung als auch die Anklage hat das Recht, nach stark verschieden die Anzahl, aber bei Mumia war es so, Verteidigung und Staatsanwaltschaft hatten jeweils das Recht, 20 Geschworene ohne Begründung abzulehnen. Das nennt sich Peremptory Strikes. Bei der Ablehnung von anderen muss man Gründe vorbringen, dass der oder die Geschworene parteiisch ist oder in Mumias Fall nicht bereit, die Todesstrafe zu verhängen und so weiter und so fort. Aber diese 20, das sind sozusagen die Joker, wo man sagen kann, ich muss keinen Grund angeben, ich lehne den oder die Geschworene ab. Und bei Mumias Verfahren war es eben so, dass der Ankläger Joseph McGill 10 oder vielleicht auch 11, die Daten sind da nicht ganz klar, von den 15 Peremptory Strikes, die er gemacht hat, dazu verwendet hat, um AfroamerikanerInnen abzulehnen. Und wenn man jetzt berechnet, was das bedeutet, dann kommt dabei raus, dass im günstigsten Fall, das heißt, wenn es nur 10 waren, dass dann die Wahrscheinlichkeit der Ablehnung eines schwarzen Geschworenen oder einer schwarzen Geschworenen, abgelehnt zu werden, 10-mal so groß war wie im Fall von weißen Geschworenen.
Was in einem Verfahren, wo es um rassistische Polizeigewalt und einen kritischen Journalisten geht, der genau das vorher in seiner Berichterstattung kritisiert hat, natürlich von hoher Bedeutung ist. Mumia Abu-Jamal war zu dem Zeitpunkt gerade in der schwarzen Gemeinde Philadelphias bekannter Journalist, der eben Rassismus, Polizeigewalt, behördliche Korruption, die sich gegen Arme richtete, immer wieder massiv hinterfragt hat und genau dafür auch geschätzt wurde. Er hatte ja den Beinamen The Voice of the Voiceless und war zu dem Zeitpunkt auch Vorsitzender der Schwarzen JournalistInnenvereinigung in Philadelphia. Das ist natürlich ein besonderer Beigeschmack in diesem Verfahren.
Ja.
Du sagtest, dass es 2 Verfahrensstränge gab, nämlich einen auch um neue Beweise. Ich möchte das gleich mal aufgreifen. Denn die Möglichkeiten für Mumia Abu-Jamal und seine Verteidigung, jetzt doch noch ein neues Verfahren zu erreichen, sind natürlich durch diesen, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie viel wiederholten Bruch seiner verfassungsmäßigen Rechte jetzt sehr, sehr eingeschränkt. Was ist denn jetzt noch offen? Was kann er zum Beispiel mit den neuen Beweisen anfangen? Wo kommt da Robert Schobert nochmal ins Spiel?
Das Interessante ist, dass es bei den neuen Beweisen um genau das geht, worüber wir gerade gesprochen haben. Es geht wieder um Robert Schobert, es geht wieder um Cynthia White und es geht wieder um Batson. Der Hintergrund davon ist, dass just zu dem Zeitpunkt, wo in Philadelphia ein Prozessgericht das erste Mal eine positive Entscheidung getroffen hat für Mumia seit vielen Jahren, im Dezember 2018, nämlich dass er diese PCRA-Verfahren, Post-Conviction-Relief-Verfahren wieder aufnehmen kann, was jetzt vom oberen Gericht abgelehnt worden ist, dass dort Philadelphia in der Staatsanwaltschaft 6 Kisten mit Beweismaterial zur Mumie gefunden worden sind, wo eben mindestens 3 Sachen aufgetaucht sind, die neu waren. Zum einen, ich beginne jetzt mal hinten, nämlich bei Batson, sind Aufzeichnungen gefunden worden von der Staatsanwaltschaft, wo sie eben während der Geschworenenauswahl die verschiedenen Leute mit Kürzeln versehen hat, wie W und B für White and Black. In anderen Worten, sie haben systematisch gesiebt und waren sogar so dumm, das zu dokumentieren. Nach dem Kriterium, ob jetzt ein zur Debatte stehender Geschworener oder eine zur Debatte stehende Geschworene, ob sie schwarz oder weiß sind. Das ist das eine. Zum Zweiten hat die Staatsanwaltschaft auch, wozu sie gar nicht berechtigt ist, sie hat also die verschiedenen Strafverfahren, die Cynthia White wegen Prostitution anhängig hatte, mitverfolgt. Warum wird sie das wohl machen wollen? Weil sie den Daumen auf diese Zeugin drauf behalten will. Das verweist also sehr stark darauf, dass sie diese Zeugin unter die Lupe genommen haben und sozusagen von Ferne überwacht haben. Vielleicht das Krasseste von allem ist aber ein Brief, ein ganz kurzer Brief, den Robert Jobert an den Staatsanwalt geschrieben hat, nach dem Prozess, wo er gar nicht viele Präliminarien macht. Das ist ein ganz kurzer Brief und er lässt sich eigentlich in den Worten zusammenfassen, wo bleibt mein Geld? Und das ist also schon ein ziemlicher Schocker. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit geben wird, dass Aktivistinnen in Philadelphia ein Plakat daraus machen, weil das eigentlich alles über diesen sogenannten Prozess sagt.
Ja,
also er sagt, lieber Herr McGill, ich hoffe, es geht Ihnen gut und so weiter, aber ich habe mein Geld nicht.
Ja.
Wann und wo kann
also,
ich das abholen?
Es ist schon bezeichnend, dass ein Journalist, der Rassismus und Korruption und Polizeigewalt kritisiert hat, mit genau diesen Methoden eingemacht worden ist, dass die Staatsanwaltschaft das dann noch dokumentiert, allerdings die Beweise, also diese ganzen Aktenvorgänge aus der Akte rausgenommen hat, die sind ja erst 2018 dem Gerichten und der Verteidigung von Mumia bekannt geworden. Das hat jahrelang von 1982 bis 2018 in 6 wegsortierten Kisten irgendwo in den Tiefen der Staatsanwaltschaft geschlummert. Es ist die Frage, wie dieses Verfahren weitergehen wird. Mumia Abu-Jamal ist 67 Jahre alt. Wir haben öfter hier in der Sendung berichtet, er ist schwer krank. Er hat Corona überlebt. Er hat vor allen Dingen Hepatitis C überleben können, nachdem die weltweite Bewegung seine Behandlung durchsetzen konnte. Er hatte
eine riesen Bypass-Operation gehabt.
Und in diesem Jahr erst. Er lebt unter Haftbedingungen natürlich nicht ideal, um sich davon zu erholen. Die Ernährung ist sehr schlecht. Seit Corona gibt es einen Lockdown und er hat kaum Bewegung, also Hofgänge und so weiter. Sportmöglichkeiten sind gestrichen in dem Knast, wie in den meisten anderen auch. Also es ist hier ganz klar ein Poker auf Zeit, den die Justiz in Pennsylvania scheinbar hier veranstaltet. Die Frage ist, kannst du uns noch was sagen zu einem Ausblick, weil du hast ja gesagt, es gibt diese 3 Möglichkeiten noch, diese neuen Beweise als Antrag einzubringen. Weißt du, was da jetzt passieren wird?
Du hast ja gesagt, wir sitzen das aus. Ne? Und gerade bei Mumia haben sich eben die Sachen jahrelang hingezogen, wo Gerichte auf Anträgen gesessen haben und dann nach 5 Jahren zum Stich kamen. Und es zieht sich endlos wie Kaugummi. Und diese Entscheidung kam eigentlich für mich unerwartet schnell. Denn zuerst hieß es, der Pennsylvania Supreme Court soll darüber entscheiden und dann vor ein paar Monaten wurde das zurückgereicht an den Pennsylvania Superior Court und jetzt nach einigen Monaten schon kam diese Entscheidung. Was die Entscheidung über dieses neue Beweismaterial betrifft, wissen wir natürlich trotzdem nicht, ob die Zeit nahe kommt. Könnte aber sehr gut sein.
Ach so, das ist sozusagen als Antrag eingereicht und muss gar nicht neu beantragt werden. Das wird jetzt.
Nein, das liegt auch vor dem Superior Court und der Superior Court muss darüber entscheiden, ob das an ein Prozessgericht zurückverwiesen wird, wo es dann verhandelt würde, wo es dann eine sogenannte Beweisanhörung gibt. Okay. Und auch da könnte der Superior Court innerhalb der nächsten Monate oder innerhalb der nächsten Jahre, je nachdem, wann sie sich zu entscheiden bequemen, sagen, nö, machen wir nicht, abgelehnt.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Ich möchte nochmal auf die Webseite eures bundesweiten Netzwerkes für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal verweisen. Die heißt freiheit-für-mumia.de. Im Internet werden Umlaute natürlich ausbuchstabiert, also für mit UE, freiheit-für-mumia.de. Herzlichen Dank für deine Infos und ich weiß, in 5 Wochen ist der 40. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal. Wir werden Zeuge und Zeuginnen von einer Online-Veranstaltung und weiteren Veranstaltungen in Heidelberg und Ulm werden. Und ich bin mir sicher, dass wir entweder kurz davor oder kurz danach uns nochmal unterhalten werden über aktuelle Vorgänge bei Mumia. Bis dahin erstmal viel Erfolg und viele Grüße nach Heidelberg.
Ja, danke. Viele Grüße zurück nach Berlin. Klingt gut, machen wir.
Mach's gut. Tschö.
Jutto. Bis dann. Tschüss.
Sun, sun down. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An apple run down. She breaks the love down. I feel the real now. She says I'm too proud.
Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my talk loud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? Shadow cast down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always in my on my mind. You're always in my sun. Some sundown. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An apple run down. She breaks the love down. I feel the real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind.
Fokus International bei Radio Dreieckland hörtet ihr ein Interview mit Michael Schiffmann von der bundesweiten Free Mumia Initiative geführt von Radioaktiv Berlin.
To the fickle, let it drop. We have the power to sustain. Like the motor needs the food to bring real power to our brain. Now we bought it back, so let me make it plain. Since our mother's gone, it always seems to rain. And the booze and the friends and the party never ends. No excuse for behavior that no one can defend. We reflect in the quiet times inside our heads and give thanks for our children tucked up sweetly in their beds. Inside their heads, trickling water, dripping down, slow like some rivers without a sound. Past many times since you were at my side, I'm still here. But I keep you deep inside. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters. But will God wash over me? Take our lambs off to the slaughter. Take their lives so perfectly. Like your bricks are filled with mortar. Cast your wisdom to the breeze. And fault lines, New York City talks to me, slow like some reruns on our mother's TV. New York City, she speaks to me in tongues, keeps me to abreast, pumps air into my lungs. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters, but will God wash over me? Take our lambs off to the slaughter, take their lives so perfectly, like your bricks are filled with mortar, cast your wisdom to the breeze. With my hands across the water, with my 2 feet in the sea, my fear is for my daughters, but will God wash over me? Take your lambs off to the slaughter, take their lives so perfectly, like your bricks are filled with mortar, cast your wisdom to the breeze.